Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass unsere Kirche gut gefüllt ist heute Morgen. Es wird so allmählich mehr von den 30, die wir am Anfang waren, so mit den ganz strengen Auflagen. Es erinnert jetzt wieder so ein bisschen an alte Zeiten. Sehr schön. Ihr seht gut aus. Wir wollen heute ein letztes Mal, einen letzten Teil miteinander anschauen in dieser Predigtreihe, die Kraft des Glaubens. Die Kraft des Glaubens, was der Glaube uns bedeutet. Und wir haben ja Hebräer 11 angeschaut und über viele Gottesmänner aus dem Alten Testament und was Glauben ihnen bedeutet hat, von Abel und Abraham und Mose und von Noah war die Rede. Und heute so eine kleine Zusammenfassung in Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Also Kapitel 11 schwärmt von den Glaubenshelden des Alten Testaments und wie sie Kraft empfingen durch den Glauben für ihre Herausforderungen. Und Kapitel 12 will das dann am Anfang so etwas zusammenfassen. Und das schauen wir uns noch an. Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Der Schreiber des Hebräerbriefs malt hier ein ganz, ganz interessantes Bild. Er malt das Bild von einem antiken Stadion, von einer Sportstätte, von einer Arena. Das Leben im Stadion könnte man so dieses Bild bezeichnen. Und ich glaube, die meisten von uns wollten das sowieso schon immer mal, oder? Wenn man mal so ein Champions League Endspiel guckt oder so. Ich glaube, wenn man jünger ist, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann identifiziert man sich doch sehr mit diesen sportlichen Helden. Ich glaube, ich war 11 Jahre alt, 1974, als Deutschland das zweite Mal Weltmeister wurde. Ich weiß noch diesen Abend, Deutschland gegen Holland, als wir da vor dem Fernsehen saßen. Und ja, es war ja eine ganz, ganz knappe Kiste. Und ich hatte so meine Stars und dachte, Mensch, so willst du auch mal werden, ja? Oder als später dann Boris Becker, da war ich, weiß ich nicht, Anfang 20, Wimbledon das erste Mal gewann und so. Man identifiziert sich, so ein junger deutscher Typ und der haut da alles weg in Wimbledon, Endspiel gegen Kevin Curran und ja, das war ich. Da schlüpft man so rein. Das war eindeutig ich. Das wollte ich auch schon immer mal. Das wollten die meisten wir. Wir identifizieren uns mit diesen Stars. Ganz traurig, für viele Menschen kommt der große Auftritt aber leider nie im Leben, sondern es bleibt bei irgendwelchen Fantasiespielchen. Nun sagt der Schreiber des Hebräerbriefes hier, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns herum. Und die Ausleger sind sich sehr uneins, was das bedeutet, eine Wolke von Zeugen. Aber was mich am meisten überzeugt von dem, was ich so in der Literatur dazu lese, ist, wenn ich in einem Stadion stehe und ich schaue so auf die Zuschauer, dann erkenne ich ja nicht so sehr Einzelne. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz gute Augen habe, denke ich, ist das nicht der Andreas? Schön, dass er dabei ist. Oder aber eigentlich sehe ich ja eher so eine Wolke. Ja, ich sehe so eine Menschenmenge, die Getöse macht, die Krach macht und wo ich den Einzelnen vielleicht mal kurz erkenne, aber es ist so eine mächtige Wolke. Das heißt, es sind nicht 3, 4 oder 5, das ist keine Wolke, sondern es sind Zehntausende, die dicht beieinander stehen und die mir jetzt zuschauen, hier in dieser Sportstätte. Eine Wolke von Zeugen, eine Wolke von Zuschauern. Und dann wird klar, natürlich, er meint die im Alten Testament, er meint Hebräer 11, er meint all die Leute, über die er geschrieben hat, über David, Mose, Abraham, die ganzen Leute, die Glaubenshelden und Heldinnen, die vor uns gewesen sind, die jetzt schon bei Jesus sind, die jetzt schon in ihrer himmlischen Herrlichkeit sind, sie sind diese Wolke von Zeugen, die jetzt vom Himmel aus zuschauen, wie du und ich in dieser Arena stehen. Und jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit, jetzt ist unser Kampf, jetzt ist unser Wettkampf. Aber natürlich nicht nur die aus dem Alten Testament. auch vielleicht Leute, die früher mit uns in der K3 gemeinsam Gott gedient haben, die abgerufen wurden aus diesem Leben, die schon in der Herrlichkeit sind. Sie sind auch in dieser Wolke von Zeugen. Alle die, die geglaubt haben, alle die, die vollendet sind, die bei Jesus sind, schauen auf die Gemeinde, schauen auf dich und mich, wie wir jetzt in dieser Zeit mit Jesus leben und wie wir unseren Lauf laufen. Das heißt, dieser alte Kindheitstraum wird für dich wirklich wahr, wenn du es wahrnehmen möchtest. Wir sind unter Beobachtung. Wir werden angefeuert. Wir haben Leute, die sich das Ganze angucken. Was dieser Text sehr klar macht, ist, Christsein ist ein Kampf. Das vergessen wir manchmal sehr schnell. Christsein ist ein Kampf und kein Spaziergang. Wenn wir das Christsein darauf reduzieren, ich habe einen liebenden Vater und bei dem gehe ich immer kuscheln, ach und es geht mir gut und wenn ich so zwei, drei Sachen richtig mache in meinem Leben, dann geht es nur über die Höhen, dann geht es mir immer prima und ich bin doch Christ und mein Papi passt schon auf mich auf und manchmal klingt das so ein bisschen so und diese Seite gibt es ja. Aber wir werden hier daran erinnert, dass dies eine gefallene Welt ist. Wir werden hier daran erinnert, dass es einen Gott dieser Welt gibt und dass unser König noch im Exil ist und dass wir in einem Kampf stehen. Wir stehen in einer Auseinandersetzung. Christsein ist kein Spaziergang in erster Linie, sondern Christsein ist ein Kampf. Wir stehen in dieser Arena, wir sind jetzt dran, jetzt ist unsere Zeit. David und Mose und Abraham, wir haben über sie gesprochen, das baut uns auf, wir lernen von ihnen, aber das ist vorbei. Sie sitzen jetzt auf der Tribüne. Und wir stehen jetzt hier mitten 2020 als Gemeinde hier in Schwelm oder wo auch immer du in eine Gemeinde gehst. Wir stehen mitten in einem Kampf und jeder einzelne von uns ist ein Sportler und ist ein Kämpfer. Das ist das Bild. Nun möchte ich gerne 5 Grundregeln mit euch besprechen aus diesem Text heraus, die für diesen Kampf ganz, ganz wichtig sind, wenn du ihn gewinnen möchtest. Grundregel Nummer 1 ist Lasten ablegen. Lasten ablegen. Hebräer 12,1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Es ist kein Regelverstoß als Marathonläufer, übergewichtig zu sein. Wenn du mal in die Regeln guckst, Doping ist verboten und andere zur Seite weghauen ist verboten und ganz vieles ist ein Regelverstoß. Aber so eine Wampe vor dir herzuschieben beim Marathonlauf ist nicht gegen die Regeln, darfst du. Ja, habe ich gar nicht gewusst, wieso sind die denn alle so schlank, wieso macht das denn dann keiner? Naja, du darfst das, aber du wirst so nicht gewinnen. Das ist der springende Punkt. Lasten ablegen, da geht es nicht um Regelverstöße, da geht es nicht um Sünde, sondern da geht es um Dinge, die dich einfach behindern. Oder wenn du dir mal so ein Rennrad anguckst, ne? Also gemütlich ist ja anders. Ne? Ich habe ein paar Freunde, die machen so total begeistert Radsport und wenn ich mir deren Räder angucke, meine Güte, der tut mir der Popo nur vom Hingucken tut er mir weh. Ne, da hätte ich gedacht, ach, so ein schöner Gelsattel, ne, wäre doch prima. Ne, ist mein, ne, und dann hätte ich gerne vorne so eine Halterung für mein Telefon, vielleicht auch ein Radio, ne, dass man mal unterwegs ein bisschen Musik hören kann oder so. Wäre doch nett. Ich meine, wenn man schon so hier Tour de France, so weite Strecken da fahren muss, so ganz ohne Musik. Und dann, die haben nicht mal Schutzbleche. Alter, die haben nicht mal Schutzbleche. Das heißt, wenn du im Regen fährst, ja, das ganze Wasser von hinten, ja, an der Fort. Ja, du wirst klatschnass, also wenigstens ein paar Schutzbleche. Die haben gar nichts und die wiegen gar nichts. Ziemlich ungemütlich, ziemlich großes Opfer. Und es ist wiederum, es ist kein Regelverstoß. Also wenn du sagst, ich fahre die Tour de France, ich habe aber meine Satteltaschen dabei, weil ich brauche was zu essen und ich brauche Schokolade und ich brauche ein bisschen Kakao und so und ich habe da vorne eine Flasche. Kannst du alles machen, kein Regelverstoß. Nur du wirst wahrscheinlich so nicht gewinnen. Das heißt, wir reden nicht über Dinge, die Sünde sind jetzt, sondern beim Lastenablegen reden wir über Dinge, die einfach, um zu gewinnen, dich zu langsam machen, die dich einfach behindern. Die Frage ist so oft nicht, leider war das in meiner Jugend so, dass immer gefragt wurde, darf ein Christ das und das? Darf ein Christ tanzen gehen? Darf ein Christ in die Disco? Darf ein Christ weltliche Musik hören? Darf ein Christ rauchen, trinken, darf er das? Und ich glaube, bei den allermeisten Themen ist es keine Frage von Sünde oder Nichtsünde, sondern bei den allermeisten Themen ist es eine Frage von, ob wir das wollen, ob wir das brauchen, ob uns das helfen wird, in diesem Kampf zu bestehen, den wir zu kämpfen haben. Und wenn das unser Leben prägt, Jesus prägt unser Leben und diese Nachfolge prägt unser Leben und unsere Vision, mit ihm zu leben und etwas zu verändern in dieser Welt, prägt unser Leben, dann wird es einfach Dinge geben, die wir nicht wollen. Die sind vielleicht nett, die sind vielleicht nice to have. Vielleicht wollen wir sie auch mal in Phasen unseres Lebens und zeigen uns mal selbst, dass wir es ja auch dürfen und dann genießen wir es mal. Aber auch Dinge, die immer wieder auf den Prüfstand kommen, ist mein Leben zu voll? Bin ich mit viel zu viel Gepäck unterwegs? Das ist die eigentliche Frage. Als Teenager habe ich ein Buch gelesen, das hat mich sehr geprägt. Das Buch damals von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden. Und da ging es um einen Dorfpfarrer irgendwo, der Gott diente, der seine Predigten hielt, der sein Ding machte, unbedeutender Mann irgendwo, den nicht viele kannten. Und jeden Abend, er war so nicht der, der so früh ins Bett ging, hat er so 2 Stunden Fernsehen geguckt. Das gehörte so, das war so sein Hobby, das war so seine Routine, jeden Abend. Und dann beschreibt er, dass Gott zu ihm sprach, er solle seinen Fernseher verkaufen und diese 2 Stunden irgendwie im Gebet verbringen. Hat er dann gemacht, Fernseher verkauft, im Gebet verbracht und dann fiel ihm eine Zeitung in die Hand und er sah einen Prozess, der in New York lief, gegen einen Bandenchef und gegen eine Gang und er fing an, sich zu interessieren für das ganze Wesen dort, was dort abging mit Gangs und mit Drogen und mit Kriminalität. Kurzum, der Mann ging nach New York, er fing an, auf der Straße zu predigen zu diesen Leuten. Er gründete später eine Organisation, Teen Challenge, die es heute auf der ganzen Welt gibt. Auch in Deutschland haben wir etliche Drogenrehabilitationszentren von Teen Challenge. Also hat richtig, richtig was bewegt mit seinem Leben. Gott hat zu ihm gesprochen. Und wie fing das alles an? Er hat Lasten abgelegt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist Fernsehgucken für einen Christ Sünde? Aber genau das ist nicht der Punkt. Genau das ist nicht der Punkt. Er hat seinen Fernseher nicht verkauft, weil Gott ihm klar machte, dass das eigentlich Sünde ist. Nein, er hat ihn verkauft, weil Gott sagt, du, ich habe was Neues für dich, willst du es haben? Ja, ein neues Kapitel. Wir können etwas bewegen in dieser Welt und dafür hat er Platz geschafft in seinem Leben. Das ist der springende Punkt. Also lasst uns nicht nur in unser Leben hinausschauen und fragen, ist das Sünde oder ist das nicht Sünde? Darf ein Christ dies und das? Kann ich ein Segelboot haben oder sollte ich Sport treiben oder all die vielen Dinge? Vieles davon mag vielleicht auch gut und richtig sein, sondern die Frage ist, wie voll ist dein Leben? Und wie viel Freiraum hast du für Gott und für Christus Nachfolge, um diesen Kampf wirklich gut zu kämpfen, um zu gewinnen. Grundregel 1, Lasten ablegen. Grundregel 2, es werde Licht, ist dann tatsächlich die Sünde ablegen. Hebräer 12, noch einmal den Text. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, das ist das eine, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Also du kannst schon sagen, dieser Lauf, den wir laufen, ist ein Hindernislauf. Und eine Sache, die der Teufel gerne macht, ist, er versucht uns irgendwie die Beine zusammenzubinden. Er versucht uns irgendwie in unserer Bewegungsfreiheit einzuschränken. Und das tut er, indem er uns zur Sünde verführt. Die uns so leicht umstrickt, das bedeutet, Sünde kommt nie so plump in all ihrer Hässlichkeit zu uns und sagt, hey, was hältst du denn davon, mal deine Schwiegermutter umzubringen? Wäre doch gut, oder? Ja, Sünde kommt nicht in ihrer plumpen Hässlichkeit, sondern Sünde kommt mit einem ganz, ganz dünnen Faden und versucht deine Füße so langsam. Und aus dem dünnen Faden kann schon ein Seil werden, kann schon sehr viel Hässlichkeit werden. Aber es kommt immer so langsam daher und versucht dich einzubinden. Versucht deine Bewegungsfreiheit einzuschränken, versucht dich einzuschnüren, damit du diesen Lauf nicht gewinnen kannst. Damit du deine Berufung nicht erfüllst, damit dein Lebenslauf zusammen mit Jesus, jetzt wo du hier im Stadion stehst, auf dem Spielfeld, damit das Ganze nicht erfolgreich wird. Sünde, das bedeutet, das Wort Sünde aus dem Hebräischen kommen, bedeutet ja Zielverfehlung. Es ist ein schwieriges Wort, weil wir alle sind geprägt. Wir alle, die wir auch christlich aufgewachsen sind, wir sind geprägt. Und ich möchte mal behaupten, dass 98% von uns, und ich gehöre zu den 98%, ich weiß es zwar besser, aber von meiner Urprägung, wenn du sagst Sünde, dann denke ich so an Scham und Schande und Unwürdigkeit und so, es ist so sehr, sehr moralistisch. Das ist eigentlich nicht, wo das Wort herkommt. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Jeder Bogenschütze, jetzt sind wir schon wieder im Stadion, Olympische Spiele, jeder Bogenschütze, der irgendwie anfängt im Verein, ja, wenn er übereifrig ist, dann hat schon mal der Platzwart den Pfeil im Bein oder so, ne? Zielverfehlung, Entschuldigung, wollte ich nicht, ja. Bei der Zielverfehlung ist ja, der springende Punkt ist ja, man will ja das Ziel treffen. Christen wollen gut leben, Christen wollen Gott gefallen, Christen wollen sinnvoll leben. Das unterstelle ich einfach mal, dieser Wille, etwas Positives zu bewegen, positiv zu leben, richtig zu leben, diese Grundeinstellung, die ist doch da. Grüß schön. Und so zielen wir. So zielen wir auf die Zielscheibe und manches Mal, da schießen wir eben auch daneben. Und auch da wiederum, wenn man früher über Sünde gesprochen hat, waren es dann so, darf man das, darf man das, darf man das. Ich glaube, die eigentliche Sünde, das große Thema, wenn wir über Sünde sprechen, geht es eigentlich viel mehr um Haltungen als um Dinge, die wir tun. Die Dinge, die wir tun, sind ja nur der Ausdruck von irgendwelchen inneren Haltungen. Irgendwelche äußerlichen Dinge, darf ich das, darf ich das, darf ich das, die kann ich mir auch irgendwie, die kann ich mir ja auch verkneifen. Das ist eine schöne. Äußere Dinge kann ich mir im Notfall auch verkneifen, zumindest einige Male. Aber eigentlich geht es nicht um äußerliche Dinge und Diskussionen, die immer wieder in diese ätzende Gesetzlichkeit führen, sondern es geht um Haltungen. Mit welcher Haltung bin ich unterwegs? Menschenverachtung. Das ist, was der Teufel in dein Leben säen möchte. Menschenverachtung. Das ist so ein Faden. Und es fängt dann an mit gewissen Menschen, die politisch so oder so denken. Es fängt dann an mit Leuten, die in einer gewissen Art und Weise aussehen, die irgendwie nicht so auf sich achten, wie du das tust und die irgendwie nicht so mit der Mode gehen, wie du das tust. Das fängt dann an mit gewissen Gruppen, die du nicht leiden kannst. Und wenn du solche Menschen triffst, die sind direkt in einer Schublade. Das ist Menschenverachtung. Wir sind aufgefordert, Menschen zu lieben. Unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, auf jeden unvoreingenommen vorzugehen, da bin ich noch ziemlich weit entfernt von. Aber ich kämpfe. Ich will meine Beine nicht zusammenbinden lassen von irgendeiner Menschenverachtung, von irgendwelchen Leuten oder Gruppen oder Vorurteilen, die ich habe. Ich möchte frei sein von Menschenverachtung. Es sind Haltungen und nicht einfach, was wir tun. Unversöhnlichkeit. Wenn ich nicht bereit bin, zumindest daran zu arbeiten, dafür zu beten, gewissen Menschen, die mir vielleicht geschadet haben, die vielleicht meine Biografie negativ beeinflusst haben, ihnen von Herzen zu vergeben, einen neuen Anfang zu wagen. Gleichgültigkeit, Geiz, Stolz, Egoismus. Manches Mal haben wir uns das Gespräch und auch die Predigt über die eigentlichen Probleme erspart. Geiz, Egoismus, Gleichgültigkeit. Wie willst du das überprüfen? Da ist es viel einfacher, darüber zu sprechen, darf ein Christ das und das und das und das, ein paar äußere Dinge und die legen wir dann fest und dann fühlen wir uns gut. Aber darum geht's, ihr Lieben. Darum geht's. Es geht um Haltungen. Gott möchte sein Licht auf unsere Haltungen bringen und er will sagen, lass doch deine Beine nicht zusammenbinden. Dein Auftrag ist es, Menschen zu erreichen. Kaputte Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, verkorkste Menschen, Rechte, Linke, sie zu erreichen. Ich gebe zu, das ist eine Herausforderung, aber das möchte ich so gerne. Ich möchte nicht durch Vorurteile meine Beine zusammengebunden bekommen. Deswegen immer wieder, lieber guter Heiliger Geist, lass das Licht Gottes scheinen auf mein Herz, auf meine Haltungen und zeig mir, wo es Menschen gibt, die ich nicht einfach lieben kann, weil sie Menschen sind, sondern ihnen als erstes mal vorhalten muss, dass sie das und das und das sind. Grundregel Nummer 3, jetzt wird es ganz interessant, Ausdauer zeigen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns erstens jede Last ablegen, zweitens und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Nun, viele von euch wissen ja, dass ich sehr, sehr gerne laufe. Das ist für mich so ein bisschen Ausgleich. Und jeder Läufer hat so seine Distanz. Es gibt so die 5-Kilometer-Typen, die geben so richtig Vollgas. Und wenn ich mir dann die Zeiten angucke, dann denke ich, nein, ein Mensch kann nicht so schnell laufen. Das geht doch gar nicht, wenn ich das mit meinen vergleiche. Es gibt die 10-Kilometer-Typen, es gibt die Halbmarathonis, es gibt die Marathonis, es gibt die Ultramarathonis, 50 und 60 Kilometer, ein sehr berühmter Lauf in meiner alten Heimat Südafrika von Durban bis Pietermaritzburg, jedes Jahr der Comrade Marathon, 80 Kilometer, glaube ich, meine Güte. Und ganz egal, was deine Distanz ist, ob Halbmarathon oder ganz oder, ja, bei einem Marathon zählt, wer als erstes durchs Ziel kommt, wer als zweites durchs Ziel kommt, wer ist der erste Mann, wer ist die erste Frau, Gott sei Dank auch, wer ist der erste über 50, also es wird differenziert, das zählt alles. Was absolut nicht zählt, ist, wer lag nach 5 Kilometern vorne. Das interessiert keine Sau. Das wird nirgendwo festgehalten. Das ist völlig, ja, wenn du nach 5 Kilometern denkst, Mensch, ich bin vorne und reißt die Arme hoch und feierst dich als Sieger, wartet eine herbe Enttäuschung auf dich. Baby, das ist ein Marathon. Und 5 Kilometer, da haben wir gerade mal guten Tag gesagt. Ja? Du musst Ausdauer zeigen in diesem Lauf. Dieser Lauf dauert ja unser ganzes Leben. Das heißt, dies ist kein Halbmarathon, das heißt für manche schon, ganz überraschend nach der Hälfte zu Ende. Gerade diese Woche habe ich einen alten Weggefährten verloren, ganz, ganz schrecklicher Unfall, 63 Jahre alt. Zack, alle in meinem Umfeld sind im Schock und man rechnet ja nicht mit sowas. Dann ist der Lauf auf einmal zu Ende. Manche laufen einen Marathon und für manche ist es 5 Kilometer, wir wissen es nicht. Das heißt, wenn ich so an Ausdauer denke und an mein Training denke, ich will ja Ausdauer sein, ich will ja die Strecke schaffen, wie trainiert man Ausdauer, wenn die Strecke gar nicht klar ist? Das heißt, ich trainiere so, dass ich im Zweifelfall für den Rest meines Lebens laufen kann. Das mache ich viel, wenn ich gerade versuche, langsame Läufe zu machen und im unteren Pulsbereich zu bleiben, dann sage ich mir immer wieder, ich laufe jetzt um die ganze Welt. So, das ist so mein Bekenntnis, mit dem ich loslaufe. Ich laufe jetzt los, als würde ich nie wieder anhalten müssen. Bloß nicht schnell werden, bloß nicht zu viel Gas geben. Ich laufe jetzt so, als würde ich nie wieder anhalten müssen. Was dann ganz wichtig sein kann, ist ein Pulsmesser. Als ich das verstanden habe, mal vor vielen Jahren, in einer Phase, als ich auch viel gemacht habe, viel gelaufen bin, da fand ich das ganz schön schwierig. Irgendwie hatte ich so meine Zeiten, auf die war ich auch stolz, 10 Kilometer in der Zeit oder 5 Kilometer in der Zeit. Und dann sagte einer, Uwe, wenn du richtig gut werden willst, dann musst du auch mit niedrigem Puls laufen lernen. Du musst manchmal ganz bewusst sehr langsam laufen und den Puls ganz unten halten. Also kaufte ich mir diese Uhr und dann lief ich los. Und dann wirst du überholt. Von Leuten, die älter sind als du. Von Muttis, den Kinderwagen vor sich herschieben beim Laufen. So ein Popo. Hätten arme Leute früher 2 draus gemacht. An mir vorbei. Und dann wirst du sagen, Entschuldigung Mutti, ich mit niedrigem Puls ist ganz wichtig. Ich könnte auch viel schneller laufen, aber man muss auch mit niedrigem Puls, muss man machen. Möchtest du noch hinterherrufen? Überholt werden geht gar nicht für einen Läufer. Aber wenn du mal ein längeres Rennen gelaufen bist, dann weißt du, es gibt eine Menge Leute, die dich überholen, gerade am Anfang. Das sind meistens die Anfänger, die alle mit hochrotem Kopf an dir vorbeiziehen und ganz triumphal gucken, aber am Ende doch deutlich hinter dir durchs Ziel laufen. Ja? Ausdauer, das ist der springende Punkt. Mich zu beobachten, meinen Puls zu beobachten und mit Ausdauer mein Rennen laufen. Ich erinnere mich früher als Jugendlicher, wir fuhren auf Freizeiten und Freizeiten waren total wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich im Glauben geblieben wäre hin zum Erwachsenenalter, wäre es nicht für diese Freizeiten gewesen. Wäre es nicht für Zeiten gewesen, wo man ein Wochenende oder eine ganze Woche irgendwie Jesus so intensiv erlebt hätte. So diese starke Gemeinschaft, dass viele singen und Predigten auf uns Jugendliche oder Kinder abgestimmt und so. Also irgendwie kam ich immer danach nach Hause im Vollgasmodus. Ich werde Jesus dienen. Ich werde die Welt verändern. Ich werde wie Abraham, wie Mose, wie David sein. Ich werde richtig was bewegen. Ja, und dann geht die Schule wieder los. Und dann geht vielleicht der Stress mit den Eltern wieder los. Wenn man Teenager ist, peilen Eltern ja gar nichts. Ja, und dann ist es auf alles wieder so schwer. Und man kommt an diese guten Gefühle nicht mehr ran. Dieses Entschiedene für Jesus, so dieses Brennen, so dieses, man kommt so schwer daran. Und es gibt nur einen einzigen Weg, und deswegen gut, dass es auch nicht nur Freizeiten gab, dass es Gemeinde gab, dass es die Jugend gab, dass es Leute gab, mit denen man reden konnte. Feelings come, feelings go. Aber Gottes Wort steht fest. Und deine Entscheidung auch. Deine Entscheidung, ich werde diesen Lauf laufen bis zum letzten Tag meines Lebens. Ich weiß nicht, wann der sein wird. Manchmal ist das Rennen überraschend zu Ende. Vielleicht wird es auch ein Ultra, Ultra, Ultra-Marathon und das Leben geht sehr, sehr lange weiter. Aber eins will ich entscheiden. Ich will so laufen, dass ich dieses Ende sehe. Dass ich nicht vorher schlapp mache, sondern ich will Ausdauer trainieren. Und um Ausdauer zu trainieren, ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und das ist Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit. Du wirst kein großer Läufer, du wirst kein großer Kämpfer, wenn du mal so einen Monat hast, wo du hochmotiviert bist und jeden Tag läufst bis zum Umfallen. Im nächsten Monat hast du keine Lust mehr. Oder es holen dich Realitäten ein, man muss auch mal arbeiten gehen oder man muss auch mal seine Wohnung aufräumen oder man muss auch mal andere Dinge tun. Ja? Das wird dich sportlich überhaupt nicht nach vorne bringen, sondern Regelmäßigkeit ist wichtig. Es gibt ja einen Vers, wo Jesus uns als Vorbild entgegenkommt. In Lukas 4, Vers 16, das überliest man sehr schnell, aber ich finde, wenn wir mal genau hingucken, da heißt es: Und Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Manches Mal sind wir heute so aufgestellt, dass alles, was traditionell ist, was man aus Gewohnheit macht, dass das immer direkt schlecht ist. Glaub mal, es gibt gute Gewohnheiten. Wenn du heute Morgen und gestern Abend schon die Zähne geputzt hast, finde ich das klasse. Können wir aber sagen, ja, so eine Gesetzlichkeit, meine Güte, immer das Gleiche, jeden Tag hier. Wir sind doch frei und ja, klar. Aber es gibt Dinge, die machen einfach Sinn. Zähneputzen macht einfach Sinn. Ja? In den Gottesdienst gehen. Macht einfach Sinn. In deine Kleingruppe zu gehen, macht einfach Sinn. Dich mal zu fragen, wo sind die Oasen im Laufe einer Woche, die für mich ganz, ganz wichtig sind, die mir helfen, mit Ausdauer meinen Lauf zu laufen. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen einander. Nur Prediger aus dem Fernsehen und aus dem Internet, das ist eine prima Sache, aber das alleine ist es nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Schulung, wir brauchen ganz viele Dinge und sie sind vorhanden. Und es ist ganz, ganz wichtig, das in unser Leben zu integrieren. Wann ist die Zeit, wo du mit Gott alleine bist? Vergiss mal die Vorgaben, die du mal irgendwann gehört hast, so und so lang muss das sein. Nein, nein, was zu dir passt, was zu dir passt. Du musst nicht Vollgas geben, jetzt, von jetzt auf gleich und jeden Tag eine Stunde beten, alles andere ist ungeistlich. Oder vergiss mal all solche Dinge, die du mal gehört hast. Sondern so, wie es zu dir passt. Denn von dem Vergessen von, man muss jeden Tag eine Stunde stille Zeit machen, das können wir gerne vergessen. Aber wenn das Resultat ist, dass wir überhaupt nicht mehr mit Jesus reden oder nur mal so zufällig, dann wäre das schade. Dann würde uns auch was verloren gehen. Die Frage ist, und darüber musst du mit deinem Gott sprechen, da kann ich dir auch nicht die letzte Antwort geben, was dein Leben betrifft. Wann ist ein guter Zeitpunkt für dich? Wo sind die kleinen Oasen in der Woche? Und wenn du auf dem Weg von der Arbeit bis fast zu Hause, da gibt es diesen einen Parkplatz da, der so ein bisschen Natur hat, einfach mal das Auto nochmal parkst, nochmal aussteigst oder drin bleibst, je nach Wetter. Und einfach mal 5 Minuten einmal diesen kleinen Weg da gehst, den es da gibt, um Gott zu danken für diesen Tag, um ihn zu bitten, wenn du gleich nach Hause kommst, die Kinder haben Erwartungen, es gibt noch Dinge zu tun, dass du die Nerven haben wirst, Gott zu preisen für das Leben, das er dir geschenkt hat. Ja, Dinge. So, kleine Rituale, kleine Dinge, die für dich feststehen. Wichtig, um Ausdauer zu bekommen, ist Regelmäßigkeit. Jesus war in Nazareth, es war Sabbat und er ging in die Synagoge. Nicht, weil er an dem Tag vom Heiligen Geist mal so geführt wurde, sondern nach seiner Gewohnheit. Weil es Sabbat war und weil er das tat. Es ist gut, uns über unsere wöchentlichen Gewohnheiten, wo unsere Oasen sind, Gedanken zu machen für unseren Lauf. Grundregel Nummer 4, Blickkontakt zum Trainer. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig bei diesem Lauf, Blickkontakt mit deinem Trainer zu wahren. Und so viele Dinge, und das ist eine große Waffe des Teufels, so viele Dinge wollen unseren Blick irgendwie immer wieder von Jesus wegbringen. Im Neuen Testament haben wir diese unfassbar tolle Geschichte, die das verbildlicht, wie die Jünger Jesu im Boot sitzen. Es ist ein Wahnsinnssturm, sie haben riesig Angst. Und dann kommt diese unglaubliche Geschichte, wie Jesus auf dem Wasser geht und ihnen entgegenkommt. Erstmal denken sie, es ist ein Gespenst und machen sich fast in die Hose vor Angst. Dann sagt er, habt keine Angst, ich bin es. Und dann gibt es diesen Typ Petrus. Der will es immer ganz genau wissen. Er sagt, also wenn du das bist, dann gebiete mir, dass ich zu dir kommen soll. Dann will ich auch auf dem Wasser gehen. Cool, auf dem Wasser gehen. Und Jesus sagt, komm. Und jetzt geht er mit Jesus auf dem Wasser. Er lebt gemeinsam mit Jesus ein übernatürliches Leben. Das ist unsere Berufung. Gemeinsam mit Jesus ein übernatürliches Leben leben, verbunden mit Jesus, indem er auf Jesus schaut. Und was passiert dann? Es kommt auf einmal eine riesenhohe Welle. Er guckt auf diese Welle, er macht sich klar, ey, ich gehe hier auf dem Wasser. Man kann gar nicht auf dem Wasser gehen. Diese Welle wird mich jetzt abräumen und blub, sinkt er. Wo dieser Sichtkontakt zu Jesus unterbrochen ist. Das ist, was der Teufel will. Deswegen kommt er mit dir so vielen Sorgen, mit so vielen Ängsten, mit so vielen Dingen, die er vor dir aufbaut. Das ist, was er will. Er will diesen Blickkontakt, den will er unterbrechen. Ich schaue ganz gerne, wenn Zeit ist, Fußball. Und ich habe schon oft mitbekommen, dass ja auch ein Trainer mal eine rote Karte sieht und vom Platz muss auf die Tribüne, weil er sich da irgendwie daneben benimmt. Und ich habe keine Statistik, ich hatte ja auch nicht Zeit, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, eine Statistik darüber. Aber ich frage mich, ob wenn der Trainer auf die Tribüne geht, ob das für das Spiel der Mannschaft nicht mindestens genauso schädlich ist, als wenn einer der Spieler eine rote Karte sieht. Ich habe schon Spiele gesehen, da musste ein Spieler runter, rote Karte, und dann hat der Trainer eine neue Parole ausgegeben und Spiele wurden noch gewonnen, ja sogar gedreht in Unterzahl. Aber ich habe auch doch oft, so gefühlt oft erlebt, dass wenn ein Trainer eine rote Karte sieht, dass die Mannschaft verliert. Dass dieser Mann, der da an der Seite ist, diese Vaterfigur, der uns aufstellt, der uns und so, wenn der nicht mehr da ist, dass es dann auf einmal ganz, ganz schwierig wird. Blickkontakt zu Jesus. Immer wieder mal im Laufe des Tages, mal tief einatmen, ausatmen. Jesus. Du bist da und ich bin verbunden mit dir durch den Heiligen Geist. Wie schön ist das denn? Lass dein Leben nie zu stressig werden, dass für den Einatmer und Ausatmer keine Zeit ist. Wenn es sein muss, geh aufs Klo, geh raus, geh irgendwo anders hin, wenn es überall um dich herum stressig ist. Dieser kurze Moment, immer wieder zu sagen, wir sind zusammen, wir sind eins, du und ich. Gemeinschaft mit Jesus, verbunden mit ihm leben. Ich mag sehr gerne, was es hier im 32. Psalm sagt, im 8. Vers. Da spricht Gott zu uns und er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das finde ich fast so gut hier mit diesem Blickkontakt zum Trainer. Ne? Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja? Eltern können das gut mit Kindern. Manches Mal ist man irgendwo, wo Kinder vielleicht sich frei bewegen können, aber nicht zu viel Krach machen sollten. Und die gucken dann immer mal wieder so zur Mama hin und dann gibt es so diesen, alles gut. Oder es gibt so diesen, ne? Alles nicht so gut. Ne? Und es gibt dann verschiedene Abstufungen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das möchte Jesus auch. Deswegen, jemand sagte mal, ich mag diesen Satz, ohne dass das jetzt so in Stein gemeißelt ist. Jemand sagte mal, es wäre doch eine gute Tradition, wenn morgens beim Aufwachen, bevor unsere Füße auf den Boden kommen, unsere Knie auf den Boden kommen. Also ich schätze mal, der steht dann irgendwie so auf, dass er so mit dem Bauch raus und erstmal hinknien und sagen, Jesus, los geht's. wie auch immer. Jetzt denk nicht an diese sportliche Übung und an die Füße und was und dass du ja eigentlich Pipi musst und sowieso erstmal und darum geht es jetzt gar nicht. Es geht einfach darum, den Tag damit zu beginnen, zu sagen, ich schaue dir in die Augen. Ich will diesen Tag leben, verbunden mit dir, Blickkontakt zum Trainer. Und sechstens, und damit komme ich auf die Zielgeraden, Grundregel Nummer 5, festhalten an der Vision. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Blickkontakt zum Trainer, und dann wird dieser Trainer uns als Vorbild, alle guten Fußballtrainer haben früher selbst Fußball gespielt, ist doch klar. Dann wird dieser Trainer uns als ein leuchtendes Vorbild vor Augen gestellt. Und was ist hier so vorbildlich? Nämlich, dass Jesus das Kreuz erduldete. Nun denken wir mal an die Kreuzigung, nun denken wir mal an, wow, die Schmerzen, an die Gottverlassenheit, an diese schlimmen, schlimmen, dunkelsten Stunden seines Lebens. Wir denken mal daran, wie er den Himmel verlassen hat und Mensch wurde. Wir denken mal an all das. Wir denken an den Widerstand der Pharisäer, an den Verrat eines engsten Freundes, an so viele Dinge. Jesu Leben war nicht einfach. Jesu Leben war nicht einfach. Es war ein Kampf. Christus Nachfolge ist ein Kampf. Wir nehmen unser Kreuz auf uns. Aber wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Wie hat er das hingekriegt, dass er nicht hingeschmissen hat, sondern dass er seinen Lauf zu Ende gelaufen ist? Wisst ihr, ich frage mich ja manches Mal, wenn ich das Leben Jesu sehe. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wann hätte ich eigentlich hingeschmissen? Spannende Frage. Immer mal wieder, wenn ich lese und sie versuchten ihn und ach, und Petrus hat noch eine dumme Frage und Judas verrät ihn. Ich glaube, Verrat, ich weiß nicht, wer von euch das mal erlebt hat, wenn ein Mensch, dem du vertraut hast, den du geliebt hast, einer, der dir nahesteht, Verrat an dir übt, was das mit deiner Seele macht. Was das mit deiner Seele macht. Und dann hängt er am Kreuz und da stehen dann diese frommen Typen da und sagen, wenn du der Sohn Gott bist, dann steig doch herab. Das hätte ich nicht ausgehalten. Ich hätte gesagt, zur Hölle mit euch, ich komme runter. Hätte ich wahrscheinlich gesagt. Und es wäre zur Hölle mit uns allen gewesen. Was hielt ihn an diesem Kreuz, wo doch geschrieben steht, dass er hätte Legionen von Engeln rufen können, er hätte dieser Qual ein Ende machen können, so? Was hielt ihn an diesem Kreuz? Die Freude, die vor ihm lag, die Menschheit zu erlösen, Gemeinde zu bauen. Genau das, was hier jetzt gerade in diesen Momenten passiert. Wir sind hier zusammen, wir haben Gott angebetet, wir sprechen über sein Wort. Das, was passiert, wenn du mit Menschen über Jesus redest. Das, was passiert, wenn du am Arbeitsplatz dich zu einem Menschen stellst, den keiner mag und der gemobbt wird und du stellst dich an seine Seite und du bist ihm ein Freund. Das, was passiert, wo Gottes Wille geschieht durch uns. Die Freude, die vor ihm lag, diese Welt zu erlösen, Menschen zu erlösen, die hielt ihn am Kreuz. Wer das Ziel aus den Augen verliert, der ist nun mal dazu verurteilt, unmotiviert im Kreis zu laufen im Leben. Und wer unmotiviert im Kreis läuft, wer hat so seine Runden läuft, ja, ist mal Gottesdienst und hier und da und so, und das Leben zieht so an einem vorbei und es plätschert so vorbei und dann kann man das mit ganz vielen Lasten und Annehmlichkeiten füllen und so weiter. Wer sein Ziel aus den Augen verliert, der ist nicht mehr motiviert. Wenn ich eins tue bei meinen Läufen, ich gucke immer wieder auf diese Uhr, wie weit bin ich? Und ich denke an diese Ziellinie. Manchmal ist auch gut. Ne? Ich denke an diese Ziellinie. Ich denke an das, was ich mir vorgenommen habe. Ich denke an die kleine Freude und Befriedigung, die vor mir liegt. Aber ich weiß, für mein Leben gibt es eine endgültige Ziellinie. Ob Halbmarathon oder Ultra, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, irgendwann ist zu Ende. Irgendwann ist zu Ende. Und eine unfassbare Freude wird auf mich warten. Und wenn dieses Zeitalter noch nicht zum Abschluss gekommen ist, dann rücke ich auf die Tribüne, vielleicht neben Abraham oder Noah. Ich würde gerne neben Paulus, ich habe da so viele Fragen. Und der wird zwischendurch sagen, ich möchte gerne den Kampf sehen. Und dann gucke ich euch zu, die ihr noch da seid, und feuer euch an. Und von ganzem Herzen, ich habe eine Ziellinie. Die Ewigkeit wird davon berichten, so wie wir Hebräer 11 jetzt lesen und wir sehen so die kleinen Berichte der Glaubenshelden. Die Ewigkeit wird davon erzählen, wie wir mit Christus gelebt haben in dieser dunklen Zeit, in dieser finsteren Zeit. Wie wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Antwort gewesen sind. Wie wir gelebt haben und das Ziel nicht aus den Augen verloren haben. Nämlich, dass jeder von uns eine Berufung hat. Wer das aus den Augen verliert, der ist dazu verurteilt, einfach nur noch in Kreisen zu gehen und es sich bequem zu machen. Manchmal wird dieser gute Satz, der Weg ist das Ziel, ich glaube, stammt vom Buddha. In ganz vielen Kontexten ist er wirklich wahr. Es ist gut, das zu wissen, aber in diesem so überhaupt nicht. Hier ist nicht der Weg das Ziel. Der Weg ist der Weg. Und das Ziel ist das Ziel. Das war jetzt nicht zu tief, oder? Der Weg ist der Weg und das Ziel ist das Ziel. Und wir sind auf dem Weg und wir bleiben auf dem Weg. Und manchmal ist es eine Schande, manchmal geht es um Schmerz, manchmal geht es um ganz, ganz unangenehme Situationen, manchmal geht es um Kampf. Ja, es ist ein Kampf. Manchmal schreien dir deine Beine zu, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, bleib stehen, bist du eigentlich verrückt. Aber wir haben ein Ziel vor Augen. Wir haben eine Ziellinie vor Augen. Und das lernen wir von Jesus. Für die Freude, die vor ihm lag, hat er das alles erduldet. Und vielleicht ist das ja eine gute Gelegenheit am Ende dieser Predigt und etwas, worüber, was wir mit ins Gebet nehmen. Herr, was ist eigentlich nochmal genau meine Berufung? Was ist eigentlich die Vision für mein Leben? Und vieles lässt sich schnell beantworten. Du hast eine Familie, du hast Kinder. Ja, da hast du einen Auftrag, aber selbstverständlich. Du bist an einem Arbeitsplatz. Nein, nicht aus Zufall, Schätzelein. Nicht aus Zufall. Zufall ist immer dann, wenn der liebe Gott anonym bleiben möchte. Er hat dich dahingestellt. Du hast einen Auftrag an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, da, wo Gott dich hingestellt hat. Da bist du als Mann und Frau Gottes. Da bist du als Botschafter an Christi Stadt. Was sind deine Gaben? Wie kannst du dich einbringen in der Gemeinde? Wie kannst du das, was Jesus am Kreuz gehalten hat, sein Mädchen, seine Gemeinde zu erkaufen, die Welt zu retten, da bist du Teil von und er möchte dich gebrauchen. Es gibt niemand in dieser Gemeinde, den Gott nicht hier auch gebrauchen möchte. Mit deinen Gaben, mit dem, wie er dich ausgestattet hat, du bist unverzichtbar. Bist du dabei? Ist dein Blick da geschärft? Oder eher so, ah, mal gucken, ne? Es geht auch nicht drum, ja, jeder muss ja irgendwie auch das Seine so leisten. Ist ja auch wichtig irgendwie, dass jeder auch so Seins tut. Und wenn alle ihr es täten, dann sähe das hier schon ganz anders aus. Nee, das ist alles mir viel zu moralistisch. Du hast eine Berufung. Es gibt eine Schöpfungsabsicht hinter deiner Schöpfung, hinter deiner Existenz. Und das zu leben und das auszuleben, nimmt dir nicht das gute Leben weg und ich muss mich jetzt hier und da und dort kümmern. Nein, nein, es gibt dir die Befriedigung, die du suchst. Es gibt dir die Befriedigung, die du suchst. Es gibt nichts Befriedigenderes, als ein Leben zu leben im Willen Gottes. Glaubt ihr das? Da, wo du in deiner Berufung bist. Die Jünger sagten mal zu Jesus, iss, du musst Hunger haben, du hast so viel gemacht. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Jesus war immer dieses, der mich gesandt hat. Ich bin ein Gesandter. Er war unterwegs und für die Freude, die vor ihm lag, hat er sogar das Kreuz erduldet. Du kannst jede Krise, jede Hölle, die der Teufel dir entgegenwirft in diesem Leben, du kannst sie überstehen, dabei bleiben bei deinem Rennen, wenn du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Das finde ich bärenstark. Viel zu überlegen, viel zu reflektieren und am besten viel, dass wir mitnehmen und darüber beten und mit Gott darüber im Gespräch sind. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne mit uns jetzt beten und wer mag, darf gerne mit mir aufstehen. Herr Jesus Christus, die Religionen dieser Welt beschweren den Menschen und lässt ihn klein fühlen und unwürdig und schuldig und schamerfüllt. Und ich danke dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass du so völlig anders bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist, uns zur Befreiung, um uns freizusetzen, um uns ein sinnvolles Leben zu geben. Ich danke dir, dass jeder einzelne von uns dein Mitarbeiter ist, dass du eine Sicht für jeden Einzelnen hast, da, wo du ihn hingestellt hast. Herr, und ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir diese Sicht auch über uns selbst haben, dass wir dir das so abnehmen. Dass jeder Einzelne von uns weiß, ich bin ein Gewinner. Ich bin in einem Team mit Jesus Christus, wo er der Trainer ist, und ich bin ein Gewinner. Und er positioniert mich. Er zeigt mir, welche Position ich spiele und wie. Herr, wo wir müde geworden sind, wo wir angefangen haben, im Kreis einfach nur zu gehen, und da bitten wir dich, dass du uns da rausholst. Ich bitte dich, dass dieses Wort heute Morgen auf guten Herzensboden gefallen ist und dass es Frucht bringt, Herr, und dass es uns nach vorne bringt. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir, dass jetzt unsere Zeit ist, dass wir in dieser Arena stehen dürfen und dass wir siegreich und erfolgreich leben und kämpfen und laufen dürfen. Von ganzem Herzen danke, Jesus. Du bist unfassbar gut. Amen.